Unser Kooperationspartner ist die TakeCare Immobiliengruppe. TakeCare Immobilien hat sich zur Aufgabe gemacht, die Wirtschaftlichkeit und das Geldverdienen im Immobilienbereich auf der einen Seite mit dem Leben im Alter auf der anderen Seite zu kombinieren. Denn eins ist sicher, wir werden alle älter und mit dem Alter verändern sich die Ansprüche an deinen, an meinen, an unseren Lebensraum. Das muss aber nicht unbedingt jedes Mal einen nur selbst betreffen. Möglicherweise ist es auch ein Elternteil oder ein naher Angehöriger, der davon betroffen ist und nun ist guter Rat teuer. Doch genau dafür hat die TakeCare Immobiliengruppe ein Angebot. Sie haben an über 300 Standorten in Deutschland ein bevorzugtes Belegungsrecht zu über 20.000 möglichen Pflegeplätzen, die genau auf die Bedürfnisse an das Leben im Alter zugeschnitten sind. Wenn du wissen willst, ob auch bei dir in der Nähe ein passender Standort ist, dann findest du unten in den Shownotes einen Link oder du tippst einfach auf www.takecare.de und jetzt wünschen wir dir viel Spaß mit der Episode von heute. Bremst die Bankenregulierung den Immobilienmarkt aus? Für den klimaneutralen Umbau der Wirtschaft müssen bis 2045 jährlich hohe Milliardensummen investiert werden. Doch in einer neuen Studie zeigt das IW, dass die Finanzierung an Eigenkapitalgrenzen der Banken zu scheitern droht. Was bedeutet dies für den Immobilienmarkt und die Anleger? Das ist unser Thema heute in der 1a-Lage und hier kommen die Fragen im Einzelnen. Wie viel muss in Deutschland und der EU investiert werden? Warum müssen Banken Kredite mit Eigenkapital unterlegen? Wieso könnte die Finanzierung der notwendigen Investitionen am Eigenkapital der Banken scheitern? Welche Reformen schlägt das IW vor? Und was bedeutet das alles für private Investoren? Die Antworten auf all diese Fragen und einige mehr findest du in dieser Episode der 1a-Lage. Und nun wünschen wir dir spannende Insights und gute Unterhaltung. Viel Spaß! Gemeinsam mit TakeCare.de, deinem Immobilienpartner für Leben und Wohnen im Alter, präsentieren wir euch die 1a-Lage. Das ist der Podcast, um sich wissenschaftlich fundiert und unterhaltsam über neue Trends, ökonomische Einordnung und Strategien rund um die Immobilienwelt zu informieren. An den Mikrofonen sind für euch eure Volkswirte Professor Dr. Michael Vogtländer vom Institut der Deutschen Wirtschaft und Hauke Wagner, Projektentwickler aus Hamburg. Das bin ich. Moin und herzlich willkommen hier bei uns in der 1a-Lage der Immobilienpodcast und heute sprechen wir über die eine Regulierung, wie die andere Regulierung ineinander greift, also die Regulierungen sich gegenseitig sozusagen auf der bürokratischen Ebene den Markt nehmen. Kann das eigentlich sein? Es geht um nichts anderes als Eigenkapitalanforderungen und die Klimaneutralität des wunderschönen Deutschland und darüber wollen wir heute reden. Dafür brauchen wir ihn, dafür schätzen wir ihn, dafür haben wir ihn, unseren Professor Dr. Michael Vogtländer vom Institut der Deutschen Wirtschaft. Moin, lieber Michael.
Hallo, lieber Hauke. Grüß dich.
Genau, also die Klimaneutralität bis 2045 ist das eine Thema. Und das andere Thema ist, dass die Banken natürlich auch alles andere haben als freie Marktmodelle, wo sie sich überlegen können, wie sie Geld verdienen. Die werden auch stark reguliert. Und jetzt müssen wir mal gucken, wie blockiert sich da eigentlich sozusagen die Regulierung auf der einen Seite und auf der anderen Seite. Aber dazu brauchen wir erstmal einen Rahmen. Vielleicht sagst du uns mal, bevor wir in das Thema tiefer einsteigen, wie viel in Deutschland und in der EU eigentlich jährlich investiert werden muss, um diese Klimaziele bis 45 zu erreichen.
Genau, also vielleicht nochmal zum Hintergrund. Also wir verlinken es auch noch in den Shownotes. Das ist ein Gutachten, das wir für den Verband Deutscher Pfandbriefbanken erstellt haben. Und die haben uns diese spannende Frage mitgegeben, wie sieht's eigentlich aus? Die interessiert natürlich vor allen Dingen die Langfristfinanzierung. Langfristfinanzierung bedeutet immer, also die Festzinsdarlehen, wie entwickeln sich die Rahmenbedingungen dafür? Und wir haben uns dann aber eben auch die Frage gestellt, wie passt das eigentlich alles zusammen? Denn wir sind auf der einen Seite hier in der Welt, wo wir die Banken stärker regulieren wollen, wo es immer neue Regulierungen auch gibt und wo wir dann eben auch das aus Sicherheitsgründen machen wollen. Auf der anderen Seite sehen wir jetzt aber, dass es enorme Investitionsbedürfnisse gibt. So, und wenn man das mal zusammenfasst, ist das ja wirklich auch wahnsinnig viel, was wir da zu tun haben. Nehmen wir jetzt erstmal nur den Gebäudesektor. Wir wollen also rund 320.000 neue Wohneinheiten pro Jahr bauen. Wenn man jetzt die Aufholbedarfe der letzten Jahre noch berücksichtigt, sind sogar eher 355.000 Wohnungen pro Jahr. Wir bauen dieses Jahr wahrscheinlich nur noch so 215.000 Wohnungen, müssen also deutlich mehr investieren. Wir haben irgendwann mal gesagt, man müsste mindestens 20 Milliarden Euro pro Jahr in den Neubau stecken. So, und wenn wir jetzt noch dazu denken, wir haben die energetische Sanierung, die wollen wir auch voranbringen. Da haben wir eher Rückschritte gemacht in den letzten Jahren. Klar, die Baukosten sind hochgegangen, die Zinsen sind eher runter. Also müssen wir da ungefähr verdoppeln. So, und das heißt, wir müssten von heute oder in den letzten Jahren hatten wir so eher 48 Milliarden Euro pro Jahr investiert. Das ist ja auch schon eine ganze Menge, aber wir müssten auf etwa 72 Milliarden Euro gehen. Und bei den Nichtwohngebäuden, also den Gewerbeimmobilien, müsste man von etwa 18 Milliarden auf bis zu 36 Milliarden steigern. Ja, also eine ganze Menge Geld in die Hand nehmen, alleine hier. Und wenn wir jetzt die europäische Ebene nochmal betrachten, dann kommen wir insgesamt auf Investitionen, zusätzliche Investitionen pro Jahr von 435 Milliarden Euro. Alleine für den Immobiliensektor. So, und alleine das bedeutet eine zusätzliche Kreditnachfrage, ne? Ein Teil wird mit Eigenkapital finanziert, aber ein Großteil eben mit Krediten von 280 Milliarden Euro. Und nochmal zusätzlich für Wohnimmobilien und nochmal zusätzlich über 60 Milliarden für Gewerbeimmobilien. So, aber das ist ja noch nicht alles, ja. Also wir haben ja nicht nur die Immobilieninvestitionen vor der Brust, sondern wir wollen auch digitaler werden. Wir wollen in Landesverteidigung investieren. Wir wollen die Wirtschaft klimaneutral machen. Das heißt, wir wollen eben auf erneuerbare Energien setzen. Das bedeutet eben auch erhebliche Investitionen bei den Unternehmen. Also da kommt eine ganze Menge an Investitionen auf die Wirtschaft zu. Insgesamt sind Immobilien wahrscheinlich der dickste Brocken, aber es geht Richtung irgendwo 1 Billion zusätzlich pro Jahr in der Europäischen Union. Ne? Und also 800 noch was, aber wir sind da eher vorsichtig und die Preise gehen weiter. Ne? Also es sind reale Größen. Also das ist eine gewaltige Investitionssumme und das musst du eben als Bank dann auch finanzieren können. Und Banken brauchen eben für die Finanzierung Eigenkapital. Und das ist jetzt unser Thema, wo wir einfach sagen, passt das eigentlich zusammen?
Okay, dann vielleicht nochmal ganz kurz VWL, Semester 3 wahrscheinlich. Warum müssen Banken Kredite eigentlich mit Eigenkapital unterlegen?
Genau, ich glaube, viele VWL-Studenten lernen das nicht mal. Ich glaube, Regulierung, Bankenregulierung ist nicht so ein großes Thema. Da ist dann Geldschöpfung so ein Thema. Aber da wird dann oftmals so die Eigenkapitalunterlegung eher geschlabbert. Ne? Wir haben Eigenkapitalregeln, weil es so ein gewisses Misstrauen gegenüber den Banken gibt, aber vielleicht auch ein Misstrauen gegenüber dem Staat. Es gab Zeiten, da hat man die Banken eigentlich behandelt wie jedes Unternehmen. Also bei einem normalen Unternehmen hast du eigentlich keine Eigenkapitalregulierung. Ja? Du würdest jetzt keinem Unternehmen sagen, gut, es gibt so Mindesteinlagen, ja, aber du würdest beim normalen Aktienunternehmen nicht sagen, das muss mindestens 10% oder 8% Eigenkapital haben. Weil man da darauf vertraut, naja, das wird der Markt richten. Ja, also wenn ein Unternehmen an der Börse ist und nur noch ganz wenig Eigenkapital hat, dann gibt's eben eine Insolvenzwahrscheinlichkeit. So, und die kriegen dann kein Geld mehr und dann müssen sie eben gucken, dass sie irgendwie ihr Eigenkapital steigern. So, und bei Banken aber ist eben das große Problem, dass wenn eine Bank Insolvenz gehen würde, weil sie nicht mehr zahlen kann, hat das eben große volkswirtschaftliche Effekte, weil viele Menschen kommen dann nicht mehr an ihr Geld, haben keine Auszahlung mehr, Kredite können nicht verlängert werden und dann gibt's eben schnell auch volkswirtschaftliche Probleme. Das ist so das, was wir in der Weltwirtschaftskrise 1929-1930 erlebt haben, dass eben die Banken massenweise auch in die Insolvenz gegangen sind und in der Folge eben auch die Realwirtschaft stark unter Druck kam. Und deswegen hatte man damals dann gesagt, naja, in solchen Fällen eigentlich muss man die Banken retten. Ja? Weil sie sind kein normales Unternehmen. Wenn eine Bank in die Insolvenz geht, kann das eben große Schäden für den Finanzsektor und damit aber auch für die Realwirtschaft auslösen. So, und um das zu heilen, hat man dann gesagt, müssen wir Eigenkapitalregeln haben, dass sie eben bestimmte Mindestregeln erfüllen. Das gilt zumeist, dass man 8% Eigenkapital hat. So, jetzt erinnern wir uns noch an die Finanzkrise. dunkel, ne? Wir sind jetzt auch schon ein bisschen älter, die Jüngeren vielleicht nicht so sehr, aber da hatte man festgestellt, die damaligen Regeln fürs Eigenkapital haben nicht so richtig funktioniert. Die waren vielleicht an der einen oder anderen Stelle zu locker, ne? Und man hatte dann festgestellt, es gab Banken, die haben die Bilanzsumme verdoppelt und das Eigenkapital konstant gehalten. Und dann hatte man aber doch mehr Risiken und es kam doch wieder zu Insolvenzen. Und man stellte insgesamt fest, naja, der Bankensektor war nicht robust genug. So, und daraufhin hat man reagiert und eben wahnsinnig viel Eigenkapitalregeln und andere Regeln eingeführt. Eigentlich die letzten 15 Jahre immer noch mal ein bisschen draufgesattelt. So, und das ist eigentlich so ein bisschen das Thema, dass wir jetzt mittlerweile natürlich eine sehr, sehr sichere Bankenregulierung haben, aber wir eben zunehmend in eine Welt kommen, wo wir vielleicht feststellen müssen, dass wir tatsächlich da an Grenzen kommen und dass die Banken damit an ihre eigentliche volkswirtschaftliche Funktion, nämlich Investitionen zu finanzieren, nicht mehr vollumfänglich erfüllen können, zumal wir eben diese großen Investitionsbedarfe vor der Brust haben.
Also die Frage, die sich natürlich stellt, ist, Banken können sich ja eigentlich theoretisch unbegrenzt am Interbankenmarkt neues Geld organisieren über Kredite, die angefragt und dann auch ausgegeben werden, richtig?
Ja.
Und Geld verdient wird ja über die Zinseinnahmen.
Mhm.
Das heißt, die Einnahmen steigen ja auch mit den vergebenen Krediten.
Ja.
Also müsste es doch möglich sein, mit einem höheren Kreditvolumen dann auch einen Teil der Einnahmen für Eigenkapital zu verwenden. Oder bin ich zu blond?
Ja, natürlich. Mehr Kredite bedeutet ganz einfach gesprochen verdienen die Banken natürlich an dem Spread zwischen dem Geld, das sie verleihen und dem Geld, das sie einnehmen beziehungsweise dann eben den Sparern geben. Ne? Das ist ganz klar. Aber wir sehen eben auch, dass der Bankensektor durchaus kompetitiv ist. Also alleine in Deutschland haben wir noch rund 1000 Banken. Der Bankensektor gerade in Deutschland ist besonders wettbewerbsintensiv. So, und da werden die Margen dann auch schnell reduziert. So, und wichtig ist, das, was ich mir von anderen leihen kann, also das ist sicherlich etwas, Banken können, sind sehr bevorzugt darin, sich Geld zu leihen. Ja, also weil sie eben als kreditwürdig gelten und weil im Zweifel ja auch jeder sagt, naja, Bank ist sicher, weil im Zweifel geht der Staat da rein. Ja, und deswegen können Banken sich Geld leihen über Schuldverschreibungen oder am Kreditmarkt, am Interbankenmarkt. Die Zentralbank kann Geld zur Verfügung stellen. Aber wichtig, das ist kein Eigenkapital. Eigenkapital ist das, was haftet. So, und das können sie eben dadurch bekommen, dass sie eben Gewinne erwirtschaften. Und du hast recht, wenn sie viele Kredite vergeben können, machen sie auch tendenziell mehr Gewinn. Aber das ist nicht ganz so voluminös, ja, und es ist natürlich auch so, umso stärker sie auf der anderen Seite auch reguliert sind, umso eingeschränkter sind auch ihre Möglichkeiten, ne, und gerade auch die Regulierung kostet durchaus Geld, also die Profitabilität des Bankensektors ist jetzt nicht so wahnsinnig groß. Und das andere ist eben, sie können dann Eigenkapital bekommen, wenn eben Menschen bereit sind, Eigenkapital einzubringen. Ja, also das heißt, der Gesellschafter bei den Sparkassen, das sind in der Regel die Kommunen, oder bei einer internationalen Bank, bei einer Großbank ist es in der Regel die Aktionäre, die eben bereit sind, mehr Geld Eigenkapital zu geben. So, und wenn die aber sagen, naja, aber die Profitabilität ist doch gar nicht so groß und ihr werdet so stark reguliert und so viel Geschäft könnt ihr gar nicht machen, dann ist natürlich auch die Bereitschaft, mehr Eigenkapital zu geben, nicht ganz so einfach. Also das heißt, das ist durchaus eine Herausforderung. In den letzten Jahren, seit der Finanzkrise, haben die Banken es schon geschafft, mehr Eigenkapital aufzubauen. Aber ob das so weitergeht, das ist eben die große Frage.
Ich frage vor dem folgenden Hintergrund. Du hast es gerade schon erwähnt, die Kommune ist ja in der Regel an den Sparkassen und bei den Volksbanken irgendwie mit drin und wären in der Lage, hier die Eigenkapitaldecke zu erhöhen. Nun sind ja viele von den Investitionen, die hier notwendig werden, zum Beispiel Klimaneutralität und so weiter, sind ja Investitionen, die auch entstehen aus Regulierung. Also mit Energieausweis und so weiter bleiben wir mal im Immobiliensektor. Das ist das, was für uns am interessantesten ist. Aber vieles von den Investitionen in Energieeffizienz, in Nachhaltigkeit und so sind ja regulatorische Anforderungen. Das ist ja nichts, was sich zwangsläufig in dem Umfang aus dem Markt ergibt. Noch nicht mal jetzt, wo sie den Energiepreis so crazy angepasst haben. Aber wenn ich auf der einen Seite diese Anforderung mache, dann muss ich doch auf der anderen Seite auch bereit sein, das Eigenkapital so zu erhöhen, dass es dann passt. Oder lass uns noch mal reinschauen, vielleicht übersehe ich ja etwas. Wieso könnte denn, also lass uns mal den Worst Case durchdeklinieren, wieso könnte eine Finanzierung der notwendigen Investitionen am Eigenkapital der Banken scheitern? Und dann gehen wir noch mal rein in das Thema Eigenkapitalerhöhung und wer das eigentlich machen müsste.
Also auch da einfach die Zahldimension ist schon riesig, ne? Wir haben das jetzt kalkuliert. Also um diese enormen Investitionen zu stemmen, müssten die Banken jährlich 214 Milliarden Euro zusätzlich an Eigenkapital aufbauen. So, das ist schon eine Stange Geld. Ist ganz Europa, klar, aber es ist schon eine ganze Menge Geld, das da dazukommt. Und ich meine, das sind einfach gewaltige Summen, die hier notwendig sind. Und wenn du es überschlägst, ne, also es ist enorm, also die Risikoaktiva, ne, also das, was tatsächlich finanziert werden müssen, sind die 214 Milliarden, also das an zusätzlichen Krediten pro Jahr. Und wenn man jetzt das hochrechnet, ist es nicht ganz so viel. Bis 2045 sind es 867 Milliarden Euro an zusätzlichem Eigenkapital. Aber das ist trotzdem natürlich eine ganze Menge. Und wenn das eben nicht gelingt, dann würde das bedeuten, dass diese Eigenkapitalquoten eben rückläufig sind. Und wenn wir uns jetzt aber nochmal auch klar machen, alleine durch das nächste Bankenpaket, wo nochmal so ein paar Regulierungsnachschärfungen sind, also da geht es unter anderem darum, dass eben Immobilienkredite, das ist auch für die Investoren sehr, sehr wichtig, dass Immobilienkredite nicht mehr nach dem eigenen Ansatz, Risikoansatz bewertet werden müssen, sondern nach dem Standardansatz und es da eben enge Grenzen für die Bewertung gibt und noch ein paar andere Sachen, dann alleine das führt dazu, dass nochmal fast 130 Milliarden Euro mehr Eigenkapital gebildet werden muss. So, und das ist einfach so, ohne dass da jetzt direkt neues Geschäft mit verbunden ist, sondern das musst du erstmal verdienen. So, und das heißt natürlich schon, dass wir hier große Probleme bekommen. Und wir müssen uns eines klar machen, Eigenkapital ist ja letztlich teuer für die Banken. Ja, also wenn du, das ist ja wie immer, du kannst der Bank Geld leihen, dann kriegst du einen festen Zinssatz. Und weil du eben davon ausgehst, dass die Bank sehr sicher ist, brauchst du nicht viel Risikoprämie, bist also mit einem niedrigen Zins einverstanden. Wenn du jetzt aber Eigenkapitalgeber bist, dann bedeutet das, dass du ins Risiko gehst, ja, und der Erste im Zweifel bist, der sein Geld verliert und du eben auf der anderen Seite von der Profitabilität der Bank profitierst. Aber wenn du eben die Erwartung hast, dass die vielleicht gar nicht mehr so viel Gewinne machen, Stichwort hohe Wettbewerbsintensität, Stichwort regulatorische Lasten, dann ist es eben nicht so attraktiv, den Eigenkapital zu geben. Also musst du den Eigenkapitalinvestor besonders belohnen. Und das bedeutet im Zweifelsfall, dass er höhere Kredite bekommen muss. Und das bedeutet auf der anderen Seite, das muss irgendwo herkommen. Und das kommt im Zweifelsfall vom Kreditnehmer. So, das heißt, du musst, um die regulatorischen Bedingungen zu erfüllen, musst du im Ende höhere Kreditzinsen verlangen. Für denjenigen zumindest, der relativ viel Fremdkapital haben möchte. So, und weil du dann eben das mit Eigenkapital unterlegen musst. Und das bedeutet natürlich, dass es im Zweifelsfall relativ teuer wird für die Investition. Und wenn das teurer wird, bedeutet das im Zweifel, dass die Investitionsnachfrage eben auch zurückgeht. Und das sind so die Rückwirkungen, die wir haben. Und deswegen würden wir einfach sagen, es passt nicht so ganz gut zusammen, was da passiert. Ne? Also eigentlich müsste man jetzt sagen, wir ermöglichen jetzt eine leichtere Kreditvergabe, weil es eben ein gesellschaftliches Ziel ist. Und das scheint aber in der Weise nicht zu passieren. Und ich meine, du hast jetzt die Kommunen angesprochen, ne? Die könnten ja einfach mehr Geld zur Verfügung stellen. Aber in der Wirklichkeit ist es ja oftmals anders, ne? Die Erwartung an die Sparkasse vor Ort ist ja eher die erwirtschaftet Gewinne, die sie dann an die Kommune ausschüttet, die damit eben auch sich teilweise refinanziert. Oder man sagt, die Sparkasse sollte von vornherein so ein paar gemeinnützige Projekte auch übernehmen. Und nicht, dass man die als Kommune jetzt mehr Geld in die Sparkasse steckt, damit die das investiert, was eigentlich notwendig ist für den Klimawandel oder für die Digitalisierung oder ähnliches. Ja, also so, und in den Kapitalmärkten ist es einfach so, dass, naja, Banken zumindest nicht so spannend sind sie da jetzt auch nicht von Eigenkapitalinvestoren überlaufen werden.
Ja, was wie immer ein wenig kurzsichtig ist, ne, wenn man sagt, also die Kommunen haben noch die Erwartung, dass die Sparkasse eigentlich Dinge in der Kommune finanziert. Das ist so, ich nehme mal noch eine Gans raus, nicht wahr? Und wenn dann die Eier ein bisschen weniger werden, dann nehme ich halt noch eine Gans raus. Also, nee, Huhn, nicht Gans, Eier. Die legen auch Eier. Ne, du weißt, was ich meine. Es ist halt, hier wird halt, na gut, ist auch egal. Die Frage, die sich stellt, ist, welche Reform schlägt das IW denn vor? Wenn die Frage so aufgeworfen wurde, dann habt ihr sicherlich als kluge Menschen der denkenden Zunft auch einen klugen Vorschlag, wie es dann gehen könnte. Erzähl.
Ja, im Ende müssen wir mal schauen, dass wir die Regulierungsschraube nicht immer weiter drehen. Ne? Also wir haben jetzt sicherlich aus der Finanzkrise auch viel gelernt. Wir haben die Regulierung angezogen und die Eigenkapitalbasis der Banken erhöht. Aber es geht trotzdem immer noch weiter. Ne? Ich habe gesagt, allein das nächste Bankenpaket bedeutet nochmal 130 Milliarden Euro mehr Eigenkapital, was da unterlegt werden muss. So, und wenn man jetzt einfach mal schaut, es gibt so ein paar Maßnahmen, wo man einfach hinterfragen kann, brauchen wir das eigentlich? Also ein Thema ist zum Beispiel der Eigenkapitalpuffer. Ja, die Idee des Eigenkapitalpuffers ist, die Banken sollen dann, wenn der Markt boomt, sollen sie mehr Eigenkapital zurücklegen, einfach um den Markt ein bisschen zu dämpfen. Und in Phasen, wo es dann nicht so gut läuft, können sie dann auch ein bisschen weniger Eigenkapital vorhalten. Die Idee ist gut, aber jetzt die Umsetzung. Diesen Eigenkapitalpuffer hat man erhöht Anfang 2022. Ja, also wir erinnern uns, das war kurz bevor die Zinsen so massiv gestiegen sind. Das konnte man vielleicht nicht ahnen. So, und dann hat man aber nicht gesagt, als die Zinsen so hochgegangen sind und die Kreditnachfrage runtergegangen ist, jetzt lockern wir mal wieder den Eigenkapitalpuffer, sondern hat das durchgezogen bis eigentlich vor kurzem. Jetzt hat man erst gesagt, okay, wir lockern jetzt mal. Und dann sieht man einfach, okay, diese antizyklische Regulierungspolitik, die funktioniert nicht. Das war jetzt eigentlich nur eine verstärkende Maßnahme für den Abschwung. Ja. Dann haben wir eben das Thema, ja, es ist jetzt sehr technisch, der sogenannte Output Floor. Ja, also wir haben Banken, die aufgrund ihrer langjährigen Erfahrung eigene Kreditmodelle verwenden können für die Messung des Risikos. Das wird jetzt eingeschränkt. Auch das ist sehr teuer für die Banken. Und da muss man eben hinterfragen, ja, kann man schon verstehen, aber es hat sich eigentlich auch bewährt. Es gab keine Verfehlungen deswegen. Und ob man dann trotzdem die Daumenschraube anziehen muss, ist eben fraglich. Und was eben auch viele nicht wissen, es gibt extra Risikoaufschläge, sprich Eigenkapitalaufschläge, wenn du in Neubau gehst und wenn du in Sanierung gehst. Beides ist gesellschaftlich gewünscht. Bei beiden sagt aber quasi die Aufsicht, das ist aber mehr Risiko, also musst du mehr Eigenkapital verlangen. Und das ist sicherlich auch kontraproduktiv angesichts der Entwicklung, die wir haben. Also das sind ein paar Maßnahmen, wo man eigentlich einfach ansetzen könnte, aber das Grundsätzliche muss einfach sein, lasst uns doch erstmal mit der Regulierung arbeiten, die wir haben. Lasst uns gucken, ob die sich bewährt und nicht immer weiter versuchen, noch mehr zu regulieren nach dem Motto, es muss alles noch sicherer werden, weil das funktioniert nicht. Ne? Am Ende ist es eine Balance, die wir treffen müssen zwischen Finanzstabilität und Leistungsfähigkeit der Banken, sprich Fähigkeit, Kredite zu finanzieren. Und ich würde sagen, wir müssen eher wieder in Richtung Kreditfähigkeit gehen.
Tja, so ist es halt, wenn die Verwaltung versucht, der bessere Unternehmer zu sein, dann legt sie ihr Risikoprofil an und sagt, das Risiko muss null sein, damit ist die Rendite null und dann ist halt, wie gesagt, kein Unternehmen mehr. Aber das ist ja Witz, ja, also wäre ja auch zu einfach, wenn man diesen Sinnzusammenhang als Verwaltung erkennt und sagt, ich bin Verwaltung, deswegen habe ich eine Risikoaversion und deshalb bin ich ja Verwaltung und nicht Unternehmer. Aber das ist, naja, das mit der Reflexion und Selbstkritik, das ist ja immer nicht so weit her. Insofern, lass uns das mal runterdeklinieren. Was bedeutet das denn eigentlich alles nun für private Investoren? Ist das gut? Ist das schlecht? Ist das überhaupt völlig egal? Oder merke ich an irgendeiner Form, dass es da ein Mismatch gibt? Erzähl mir, was bedeutet das für mich?
Ja, du sagtest ja mal, wir schauen gerne auf die Zinsen. Aber wir müssen uns eben auch klar machen, die Zinsen sind ja auch nur, die Kapitalmarktzinsen quasi nur die halbe Wahrheit, ne? Also das ist natürlich relevant, aber wenn die Banken immer kritischer werden müssen, wenn sie quasi immer stärker reguliert sind, dann bedeutet das natürlich automatisch auch, dass die Anforderungen an den Kreditnehmer steigen und dass sie mitunter eben zusätzliche Risikoprämien verlangen. Ja? Also mehr Sicherheiten wollen und im Zweifel sogar höhere Kreditzinsen verlangen. Und von daher habe ich mich jetzt bei der Vorbereitung auf die Folge auch erinnert an so manche Folge, die wir schon gemacht haben mit Immobilienfinanzierungsexperten und wo eigentlich immer wieder rauskommt, naja, du musst dich auch wirklich professionell aufstellen. Ja, also die Banken werden kritischer, sie müssen kritischer werden. Und das wird sich tendenziell fortsetzen. Also auch wenn wir jetzt gute Argumente haben, das führt jetzt nicht automatisch dazu, dass man die Regulierung abbaut oder dann Moratorium macht oder ähnliches, sondern tendenziell wird es weitergehen. Und das bedeutet aber auch die Kapitalanlage muss sich immer weiter professionalisieren. Gerade was eben die Banken angeht, was die Kommunikation mit den Banken angeht, was die Vorbereitung auf so ein Bankengespräch angeht, dass eben Sicherheiten entsprechend vorhanden sind, dass die Unterlagen natürlich vorhanden sind und dass man alles tut, um diese Risikoprämien irgendwo zu reduzieren und sich als guter Partner für die Bank präsentiert. Das wird, glaube ich, umso wichtiger, gerade in den nächsten Jahren, wo vielleicht die Kreditnachfrage auch wieder stärker anzieht.
Was ja nichts anderes bedeutet als Einstiegsbarrieren, nicht wahr? Das heißt, wenn ich in der Lage bin, das zu stemmen, weil am Ende sind das ja auch Overhead-Kosten. Ich meine, klar hilft sicherlich KI an der einen oder anderen Stelle zukünftig, aber am Ende muss ich es ja aufbereiten. Und wenn ich dann diese Tage leisten kann oder diese Manpower, dann bin ich ganz gut aufgestellt. Wenn ich schon eine super saubere Weste habe, dann noch besser. Aber in Wahrheit kann man sagen, diese Regulierung kaskadiert durch in einen weiter, wie soll ich sagen, ausgrenzenden / austrocknenden Markt der Immobilieninvestoren und welcher die auch neue Kapazitäten bauen können, oder?
Ja, im Prinzip schon. Und ich meine, die, für die es besonders schwierig wird, sind die, die eine selbstgenutzte Immobilie finanzieren wollen. Also so die typischen Haushalte, die vielleicht ein ordentliches Einkommen haben, aber sich ja sonst nicht wirklich mit Immobilienfinanzierung beschäftigen. So, und für die kann es mitunter dann auch nochmal teurer werden und schwieriger werden. Und manchmal fallen sie wahrscheinlich sogar runter, weil sie dann an den hohen Anforderungen scheitern.
Was zu beweisen war. Der Versuch, das Risiko auf Null zu drehen, wird am Ende ausgrenzende Wirkungen haben. Aber für die wenigen, die bleiben, ist das Risiko dann endlich beherrschbar. Gut, der Markt ist auch kaputt. Und die Unternehmen funktionieren nicht mehr als Unternehmen, sondern eigentlich besser als Verwaltung. Aber wir sind auf einem nicht so guten Weg, oder? So ein grundsätzlicher Forecast, es fühlt sich nicht so richtig gut an, oder?
Ja, also die Hoffnung ist ja immer, dass es auch ein Gegensteuern gibt, klar, dass man auch ein bisschen, ich glaube, in Brüssel tut sich ja auch ein bisschen was, ne? Also wir müssen jetzt nicht nur pessimistisch sein, es gibt schon einige, die sagen, naja, wir müssen auch pragmatischer werden. Alleine da hilft schon auch der Blick in die USA, wo man sieht, okay, da ist die Regulierung längst nicht mehr so streng, ja, und das hat natürlich auch einen gewissen heilenden Faktor. Ich glaube aber einfach, wir müssen... Ja, irgendwo ist diese Bankenregulierung ja auch so prototypisch für das, was in Europa vielleicht falsch läuft. Ne? Wir sind nicht diejenigen, die investieren und die produzieren und die innovativ sind, sondern wir sind eben vor allen Dingen die regulieren. Und da müssen wir runterkommen. Und ich hoffe, dass es da eben auch zunehmend Erkenntnisse gibt auf europäischer Ebene und man sich besinnt und dann eben auch mehr die Leistungsfähigkeit nach vorne stellt.
Amen. Und an dieser Stelle gerne diesen Podcast teilen. Vielleicht erreichen wir ja auch Menschen, die mit der Regulierung zu tun haben, weil hier ist es mal wirklich wenig hetzerisch und sehr fundiert. Ich habe mich sehr zurückgehalten. Eigentlich gar nicht hetzerisch, es ist nur fundiert. Und trotzdem ist das Ergebnis richtig. Wahnsinn.
Du bist so neutral. Wahnsinn.
Ich sag's dir, Wahnsinn, die Schweiz. In diesem Sinne, ich danke dir da draußen fürs Interesse. Danke Michael für die Analyse und auch für das Pleasern dieser ganzen ineinandergreifenden Verschränkung des Regulierungswahn. Und wenn ihr mögt, dann sind wir nächste Woche Donnerstag wieder für euch da. Wenn ihr noch eine Frage habt, die wir nicht bearbeitet haben, schickt sie uns gerne. Die E-Mail-Adresse findest du in den Shownotes. Und bis dahin macht es gut, lasst es euch gut gehen, verliert die Laune nicht und glaubt an die Zukunft. In diesem Sinne alles Gute und bis nächste Woche. Tschüss.
Tschüss zusammen.
Wenn dich das Thema Leben und Wohnen im Alter auch interessiert, dann findest du unten in den Shownotes einen Link für weitere Informationen, genauso wie einen Immobilienfinder für Angebote der TakeCare Immobiliengruppe. Außerdem kannst du natürlich auf der Website auch deine Daten hinterlassen und dann meldet sich ein Berater bei dir, der gemeinsam mit dir für genau deine Situation das passende Angebot erarbeitet. Klick jetzt auf kapitalanlage.takecare.de. Bis gleich.